Es ist wieder soweit. Folge 257 ist am Start und dieses Mal haben wir auf jeden Fall Horror dabei. Horror, politischen Horror, Horror, Trash-Horror, Horror, der durch YouTuber in Blutszenen gemacht wird. Und Horror einer klassischen Videospielmarke, die natürlich als klassische Videospielverfilmung wiederkommt. Das alles und noch etwas mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 257 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hey.
So, und ich habe eine Menge Kinofilme gesehen. 3. Einen haben wir davon zusammen gesehen.
Yes.
Deswegen, ich würde gar nicht lange rumherum schnacken, weil es gibt gar nicht so viel zu berichten. Ich würde einfach direkt mit dem Film starten, den wir zusammen gesehen haben und damals noch dachten, beim Trailer wird richtig geil, obwohl du warst ja eher so...
Nee, schon beim Trailer war immer so...
Nee.
Eigentlich nur der Titel an sich ist schon, verspricht Gutes. Aber muss er halt auch umsetzen.
Ne? Return to Silent Hill. Mhm. Eine vor direkt, ich weiß gar nicht, hat es eigentlich irgendwas mit dem ersten Teil zu tun?
Weiß nicht. Also,
es gibt ja Silent Hill aus 2006, dann gab es mal so einen, glaube ich, so einen richtig schlechten Silent Hill Revelation. Und ansonsten gab es, glaube ich, gar nichts.
Zumindest ja. Nicht im Silent Hill im Kino-Bereich.
Genau, und jetzt
Silent Hill ist ja die große, wie heißt es, die große Horror, Survival-Horror Videospielreihe, die ich glaube 2002, 2001, 1998 irgendwie so da angefangen ist und immer mal wieder ein paar neue Filme rausgebracht hat, Spiele rausgebracht hat. Aber ich habe zumindest in Erinnerung, dass vor F, also wenn man jetzt bei den Spielen bleibt, also Silent Hill F ist der neueste Ableger, beziehungsweise die Neuauflage von Silent Hill 2, gab es ziemlich lange nichts um Silent Hill. Aber da bin ich mir gerade nicht so sicher. Dann weiß ich nicht genau, wie es mit den Spielen da ausschaut. Naja, und der Film nimmt sich jetzt halt an, Silent Hill 2, den Evergreen Silent Hill 2, zu verfilmen, beziehungsweise eine Filmumsetzung dazu zu machen.
Ja, ich bin ja nie groß im Silent Hill Universe drin gewesen.
Ja, ich habe einfach nur Silent Hill 1 und 2 mit richtig mitgekriegt. Ja, und halt F, der neue.
Ja, also ich kenne den Film von 2006 und habe ab und zu mal in so ganz sporadisch in Let's Plays reingeguckt, aber nie die Grundspielreihe. Deswegen war das für mich eher so Horrorfilm, ich weiß über gar nichts. Ich lasse mich einfach ein, was der Film mir erzählen möchte. Und der Film wurde ja auch noch gemacht von Christoph Gans, der ja den ursprünglichen Silent Hill von 2006 auch inszeniert hat. Ich habe auch mal in seine Vita geguckt, der hat so gut wie gar nichts gemacht. Also er hat Silent Hill gemacht, dann hat er Die Schöne und das Biest einfach random gemacht und dann hat er jetzt den
französischen Silent oder
den französischen Silent Hill, ja.
Ja, er hat ja auch noch Pakt der Wölfe gemacht, ne?
Der davor, aber ich meine seit Silent
Hill. Achso, seit Silent Hill, ja,
gut. Also er hat so eine riesige Lücke, er hat so riesige Lücken. 2006, dann 2014 und dann 2026.
Ja. Weißt du, man sagt ja immer so, ja, das war so eine Fingerübung, weißt du, damit die Leute beim Regie führen bleiben. Vielleicht hätte er ein paar mehr Filme dazwischen machen sollen, weil, ach gut, ich weiß ja nicht, das war ja nix. Also, leider war dieser Silent Hill-Eintrag nix.
Ja.
Das tut auch nicht ganz so gut für Fans, weil ich glaube, als Fan bist du, also man weiß, wo die hinwollen. Aber werden mehr oder weniger nur so Punkte abgefrühstückt, die in den Spielen relevant sind. Aber so wirklich in die Tiefe von einem Silent Hill da kommt man auf keinen Fall ansatzweise rein. Ich weiß auch nicht, ob er es irgendwie versucht hat, weil ab einem gewissen Zeitpunkt hat es sich einfach nur angefühlt, wie, ja gut, der will jetzt so ein bisschen, einfach so ein bisschen Geisterbahn-Horror sein. Und vielleicht war es auch einfach die Erwartungshaltung, die da. Obwohl ich eigentlich hätte die Erwartung auch runterdrücken müssen nach den Trailern, ne?
Also ich fand den Trailer ja eigentlich ganz geil, weil ich fand, also was der Film meiner Meinung nach ziemlich gut macht, also der, also im Internet wird er ja so ein bisschen zerrissen.
Der Helm, ja.
Ich fand ihn jetzt, ich würde mal sagen, okay. Ja, also er hat mir jetzt nicht wehgetan. Was ich an dem Film halt mochte, ist die Atmosphäre tatsächlich. Ich fand die sehr einprägsam. Im Trailer sieht man halt, die haben sich halt so, ich sag mal so, die Candy Pieces auch rausgenommen mit den mit diesen Krankenschwestern, dieser Horde von Krankenschwestern in dem dreckigen Gang und dann halt die komischen, also die ganze Welt von Silent Hill ist halt unfassbar interessant und kann man, glaube ich, auch sehr inszenatorisch gut darstellen. Und das macht der Film meiner Meinung nach gar nicht schlecht. Auch wenn er auch hier so zwischen Genie und Wahnsinn hin und her schwankt von, du denkst dir, was ist das denn für ein potthässliches CGI? Und dann denkst du dir, wie haben sie den Raum denn jetzt gemacht? Der ist ja richtig creepy. Und das macht der Film halt gut. Bei mir kommt aber dann dazu, ja, die Story ist für mich halt irgendwie strunzdumm und nicht nachvollziehbar, weil die mir als Nicht-Silent Hill-Fan zu wenig Kontext liefern. Ich meine, ich habe mich von dir aufschlauen lassen.
Ich verstehe auch nicht, wie man, also man muss dazu sagen, das ist ja auch schwierig, ne? Silent Hill, das Spiel, also Silent Hill 2, hat viel mehr Zeit, um dir die Geschichte näher zu bringen. Aber selbst wenn du Silent Hill spielst, ist es komplett schwierig, da mal hinterherzukommen. Aber Silent Hill ist im Spiel, wie gesagt, ein bisschen dankbarer, dass du da mehr Zeit für Charakterbild, für die ganzen Leute hast. Während der Film versucht wirklich so diese, sagen wir, 5 Set-Pieces, die im Spiel ganz cool waren, unbedingt da irgendwie reindrücken möchte und dann wird da, also es gibt ja diesen Zeitplot mit der einen Frau, die er kennenlernt, die halt versucht hat, Wasser da wegzuhalten. Im Film zumindest.
Ja.
Von den Gräbern. Der Sideplot, es gibt auch einen Sideplot im Spiel. Silent Hill 2. Und der Raum ist insane geil. Das ist auch ein Bossfight und der wird ja hier nur wirklich so klack und dann ist er fertig. Gibt's ja, genau. Einmal so ein Reveal, die haben einmal ein richtig krasses Kostüm gebastelt, richtig coolen Raum gebastelt und dann hast du da genau 2 Minuten Zeit von. Dann wird noch ein bisschen Bedeutung schon aufgefüllt, aber so wirklich, wirklich nachvollziehbar, warum wir diese Szenen jetzt bekommen und ist halt nur für Fans wahrscheinlich dann eher.
Also es ist halt Spiel wirklich so ein Stückelwerk, als wenn man von einer Location zur nächsten kommt. Also man merkt schon, okay, sie wollen uns jetzt Locations irgendwie auch aus dem Spiel zeigen. Man hat die Stadt in diesem nebelesken Rauch, man hat dann irgendwie so einen Wohnkomplex, das Krankenhaus und alles wirkt so mit Nadel und Faden aneinander gestrickt, weil es halt so sein muss. Und an sich sieht es halt auch alles stimmig und schön aus, bloß da leidet halt extrem die Geschichte drunter. Und ich weiß nicht, ob der Protagonist genauso schlechte Dialoge im Spiel hat, aber irgendwie...
Also
der labert halt eine Scheiße die ganze Zeit. Also der.
Ja gut, aber da macht er im Spiel tatsächlich auch teilweise. Da raffst du gar nichts, worüber die jetzt labern. Warum die jetzt so labern. Aber.
Ja, aber dann ist halt, also das, was du mir halt erzählt hast, und ich will jetzt auch gar nicht viele Leute spoilern, die vielleicht das Spiel nochmal spielen wollen, weil wahrscheinlich ist das die bessere Option, spielt einfach das ursprüngliche Spiel. Da ist halt so viel Futter hinter, dass der Film aber nicht mal ansatzweise dir gibt. Okay, jetzt könnte man sagen, wenn du mir das erzählt hast, ja, okay, hätte man sich hineindeuten können. Aber da ist halt einfach zu wenig für da, um auf solche Gedanken überhaupt zu kommen.
Ja, ja. Und da gibt's auch vor allem Charaktere, die einfach komplett liegen gelassen werden. So ein Eddie ist theoretisch ein relevanter Charakter. Und der macht ja eigentlich nichts. Der sitzt da im Haus, um mal ein bisschen Gespräch zu führen. Apropos, das ist teilweise das Schlimmste, ist viel zu viel. Also ich weiß, man macht es für einen Film, damit man so ein bisschen mehr diese Beziehung zwischen den beiden nachvollziehen kann. Aber dieser ganze Hintergrund mit der Sekte und so, das ist ja komplett off. Das ist ja komplett selbst dazu gedichtet.
Vor allem, ich mache jetzt immer wieder auch Hintergrund auf dem, was du mir über die Spiele erzählt hast. Ist das ja auch völlig kontraintuitiv. Das läuft ja eigentlich zuwider, weil es gibt sozusagen der ganzen Geschichte so einen doppelten Boden, die dann sagt, ja, okay, das ist einfach eine übernatürliche Sektenstadt hier.
Ja.
Die gibt dir ja so einen, also, billigen Grund, warum es jetzt hier aussieht, wie es aussieht. Also, warum es jetzt so weit gekommen ist, laut einer Sekte, wissen wir halt auch nicht. Aber sie sagen halt so, ja, das ist so eine Sekte, die machen komische Sachen. Und die leben ja alle in der Stadt. Und Schnitt, alles schlimm. Und der Film, der ergibt sich halt einfach nicht. Und das ist, glaube ich, auch die größte Schwäche. Anders als einen, keine Ahnung, Midsommar, der auch halt weird ist. Und da passieren auch weirde, random Sachen. Und man versucht sich irgendwie so ein Bild daraus zu stricken.
Ja, aber der ist stringent. Also das, du verstehst ja, warum Sachen passieren in einem Midsommar. Er macht ja, macht das ja Sinn, dass das kommt. Hier, wie gesagt, ist das ja. Ich habe gar keine Ahnung mehr, warum der überhaupt zu den Räumen, zu den Orten möchte. Warum der zu den Orten geht. Die angesprochen.
Weil er seine Freundin finden will.
Ja, gut, ja, das ist ja die Story sowieso grundsätzlich dahinter. Ist ja auch die Story von Silent Hill 2. Aber warum geht er jetzt zum Krankenhaus? Warum geht. Obwohl, im Krankenhaus erzählen sie auch noch teilweise. Naja, wie gesagt. Es ist. Mehr, aber es gibt ein paar nette Shots. Also ein paar nette Ideen sind da schon drin. Ich fand es witzig mit dem, als er da in diesem in seiner Wohnung ist, seiner ehemaligen Wohnung, und man von außen so den Shot sieht und dann sieht man oben, leuchtet irgendwas und man sieht so eine Figur, so ein Wabern also den Umrisse von den Menschen. Erinnerst du dich an den einen Shot? Ist ein cooler Shot, mag ich. Sieht auch super digital aus, aber mir ist halt ja wurscht, ich kann halt gut abhaben, wenn es mal krass digital ist. Ich meine, es gibt ja auch diese digitalen Shots von der Stadt.
Aber ist das da, wo er sie verlässt? Weil mir ist in Gedanken geblieben, da, also irgendwann sagt er, nö, ist halt gar keinen Bock mehr, ich gehe. Und dann sieht man so, wie er sie beobachtet vom Fenster aus. Sie ihn beobachtet vom Fenster aus, aber man sieht so, in allen anderen Fenstern beobachten sie ihn halt auch.
Nee, das ist, ich meine, das ist ja in Silent Hill, in der Unterwelt-Version. Und man sieht einfach nur so einen Shot, wie er unten ist, er irgendwie unten, also in dem unteren Stockwerk.
Ah, ja, mit dem Balkon.
Und man hat, genau, mit dem Balkon, und man hat oben drüber, sieht man so einen Umriss von einem Menschen oder ein menschlicher Umriss hinter einer Glasscheibe, der aber so ein bisschen am Wabern ist. Weil da halt dementsprechend Motten drauf sitzen. Das ist ein cooler Shot. Aber
reicht halt nicht.
Silent Hill, ne?
Das
ist auch teilweise Shots. Ist auch extrem peinlich. Ist nicht so wie so dieses Welcome to Raccoon City, das ist der Resident Evil, der auch komplett lachhaft ist. Aber irgendwie ist der mir sympathischer als dieser Film. Dieser Film ist mir irgendwie.
Ja, der weiß halt, dass er dumm ist. Und der weiß, der nimmt sich halt sehr ernst, aber er kriegt's halt nicht auf. Er kriegt's halt nicht runtergeschrieben.
Der muss sich auch ernst nehmen. Wenn sie das nicht machen, würde ich, glaube ich, noch wütender darüber sein, wenn sie das so einen lachhaften Scheiß machen. Aber bei so einem Resident Evil war es eigentlich ganz amüsant. Obwohl, vielleicht hätte es ja hier auch geklappt. Keine Ahnung. Mein Problem ist, ich würde gerne noch mal eine Silent Hill-Verfilmung haben. Das wird wahrscheinlich nicht kommen. Das wird wahrscheinlich schwierig sein. Vor allem hätte ich gerne eine Silent Hill The Room-Verfilmung. Das sagt dir jetzt wahrscheinlich nicht viel. The Room ist halt auch eine Reihe, ein Spiel. Ich weiß nicht, ob es der vierte Teil war. Ich glaube, der vierte Teil oder fünfte Teil von Silent Hill. Der ist extrem unbeliebt.
Okay.
Der war leider nicht so gut. Aber Ich finde, wenn du den der Opening davon, oder diese Idee, was der Film, was das Spiel hatte, teilst, und übersetzt in einen Film, fände ich ganz gut.
Was mit diesem Silent Hill F?
Der neue?
Ja.
Oh, der wäre teuer. Der wäre richtig teuer in Produktion. Das ist ja. Das spielt ja alles in Japan 1980, 90 irgendwo. Und wir kommen halt nicht in die Silent Hill, also in die Stadt Silent Hill, sondern wir kommen in einer Unterweltversion von dieser japanische Ortschaft, wo unser Protagonistin herkommt. Und ab und an kommen wir auch nochmal in so einer Schreinwelt. Und in der Schreinwelt geht auch nochmal ganz, also kannst du dir vorstellen, wie so ein, nennt man das Pagode? Ist das eine Pagode?
Pagode. Meinst du diese Holzdinger?
Ja, diese,
ja, diese Holzdinger. Ja, die arbeiten ja auch mit diesen Blumen, alles sehr rot und so.
Ja, genau. Es hat teilweise sehr viele ekelhafte Shots, so wirklich, wirklich schön eklig. Und dafür ist ja Silent Hill bekannt, dass die kreatives Gegnerdesign, was.
Ja, könnte halt guter J-Horror werden, weißt du?
Ja, Silent Hill ist ja theoretisch aus Japan. Deswegen ist eigentlich immer J-Horror. Ja, aber
es ist halt sehr westlich. Also, es ist halt, die haben sich ja auch schon am Westlichen orientiert.
Ich glaube, bei dem Silent Hill 2 im Spiel ist die Schule, die man betritt, ist nach dem Vorbild von, es soll ja in Amerika spielen, das Vorbild war hier die Schule, wie heißt denn der Arnold Schwarzenegger-Film nochmal, wo der Lehrer ist? Put the Cookie Down. Genau die Schule. Das ist in Silent Hill. Halt nur in Duster. Das ist eigentlich amüsant.
Ich komme jetzt auch nicht auf den Film. Kindergartenkopf war es nicht. Einer von denen.
Naja, von denen, ja. Genau. Silent Hill 2.
Ja.
Aber für Leute, die mal richtig Bock haben, sich da richtig in dieses Rabbit Hole fallen zu lassen, das macht richtig Spaß. Also da ist wirklich viel, aber das auch wirklich, das sind dann teilweise düstere Themen. Ich meine, hier wird ja auch dieses Thema kurz angeschnitten, aber in dem Film, irgendwie ist das ist schon ein sehr düsteres Thema und in diesem Film wird das so ein bisschen, also mein Problem ist, die beiden Protagonisten oder unser Protagonist kommt viel zu gut weg in diesem Film. Ja, mehr oder weniger so ein Happy Ending. So als.
Vor allem, die haben das Gleiche gemacht, das ist kein Spoiler, aber sie haben das Gleiche gemacht wie, ich würde mal sagen, die verschiedenen Versionen von Descent.
Ja.
Es gibt ein Good und es gibt ein Bad Ending.
Ja, genau. Ja, gut. Die brauchten ja dieses, Decent brauchte ja dieses Good Ending, damit die den zweiten Teil ein Part machen konnten. Und brauchten die? Ja, manchmal.
Ja, aber das Original-Ending ist ja.
Das Original-Ending ist richtig böse.
Ist auch das Bessere, also.
Ist auch das Bessere, ja. Aber hier gibt es ja nur ein Ende und dieses eine Ende ist, je nachdem, was du möchtest, was es ist, naja. Naja.
Ja.
Er ist leider vielleicht enttäuschend, aber man hätte es eigentlich auch irgendwie erwarten können, ne? Also, er hat sich ja angekündigt als nicht so krass. Aber für die noch Silent Hill-Fans, die immer noch Sachen haben wollen, es gab jetzt nochmal ein Release Trailer zu Townfall, Townfall. Und das schaut schon wieder sehr gut aus. Das ist aber ein Game, ne? Also muss man mit. Also es ist ein bisschen auch was anderes, spielt auch nicht in Silent Hill, sondern in einer anderen Stadt. Und da gibt es kein Pyramid Head, sondern einen Fernsehkopf. Ein Rectangle Head, keine Ahnung. So, muss man gucken, das sieht schon ganz gut aus.
Sehr gut. Wollen wir weitermachen?
Ja.
Ich habe nämlich, glaube ich, einen Film mitgebracht, der zumindest von der Tonalität her passt. Iron Lung habe ich mir angeguckt. Directed by Markiplier, written by Markiplier und starring by Markiplier. Man könnte meinen, er hat ein ziemlich großes Ego. Er ist aber auch gut. Er ist gut. Ich bin also, mir nicht. Also
hast du das Spiel mal gespielt oder zumindest angeschaut?
Gibt's dazu ein Spiel? Ah ja, doch, ja, doch, Iron doch, Man doch.
Basiert auf einem Videospiel.
Von
Indie-Game.
Ja, genau, von David Szymanski, glaube ich. Der macht ja, generell, ja, David Szymanski, der macht so, so ganz komische Horrorfilme. Es gibt ein Spiel nämlich, das heißt, das war der. Der hat ein Videospiel gemacht. Das wollte ich mir sogar mal angucken. Da geht's darum, dass du, das spielt, glaube ich, wie so eine, ich hoffe, das war jetzt. Da spielst du einen so einen Mörder, der in seiner, also so Jason-like, in seiner Hütte irgendwo in den Backwoods lebt und dann kommen halt so eine Biker-Gang. Und deine Aufgabe ist einfach, alle umzubringen. Und das hat aber okay, so eine ganz fiese, grobkörnige VHS-Look-Optik und so ganz schrille Musik und es ist schon
ich ziemlich kleinteilig, nicht, ne? Ja.
Ja, der macht halt
so. Ja, Iron Lung ist auch so ein, ja. Ich weiß nicht, ob's. Das ist relativ schlichte Optik, kannst du dir mal anschauen. Das kann man sich auch nicht so gut angucken, das Spiel. Und du sitzt halt die ganze Zeit, also wahrscheinlich im Film wird es genau das gleiche sein. Der sitzt halt die ganze Zeit in diesem U-Boot. Also so ein U-Boot-artiges ja, Teil.
Butcher's Creek hieß das Spiel. Das ist eins seiner neuesten, das letztes Jahr erschien. Ja. Wollte ich bloß nochmal sagen. Der macht immer so ganz abgefahrene Horrorspiele.
Ja, das, wie gesagt, Iron Lung ist ja an sich auch ein gutes Spiel. Jetzt musst du mir nur erzählen, das ist ein Spiel, was du 30 Minuten lang spielst. Dann kommt ein Jumpscare, darauf baut das ganze Spiel auf.
Ja, und deine Frage ist jetzt, kann ich 2 Stunden Markiplier dabei zugucken,
ja, genau,
wie er in einer Eisenröhre durch die Gegend fährt?
Ja, genau.
Also, ich sage erstmal, also ganz kurz die Prämisse, du hast schon gesagt, es gab ein, also es ist ein Kammerspiel. Wir haben Markiplier, ein sehr großer, muss man vielleicht dazu sagen, ein sehr großer, also alias Mark Edward Fischbach. Ich kann den Deutsch aussprechen, weil er heißt Fischbach. Ich weiß gar nicht, wie ihn Fischbach.
Fischbach.
Ist ein ganz großer amerikanischer YouTuber. Habe ich früher auch sehr viel noch geguckt, als ich aktiv YouTube-Let's Plays geguckt habe, weil er immer so Indie-Horror-Sachen gehört. Also klassisch Horrorspiel, Webcam, ganz laut in die Kamera schreien. Ne? So wird man erfolgreich. Und der hat aber auch eine große Faszination für Filme. Und hat halt dieses Spiel gesehen, dachte sich, ich bin doch ein reicher Content-Creator, ich mache jetzt einfach mein eigenes Spiel. Und weil ich es kann, werde ich auch selber einfach die Hauptrolle spielen. Und Iron Lung basiert halt auf diesem Videospiel, was du gerade erzählt hast. Und da gab es, also die Prämisse ist halt einfach mega geil. Und ich glaube, das macht schon mal, ich würde mal 70% des Erfolgs macht die Prämisse aus.
Ja, das Spiel ist ja ist
weil super geil. Es gab ein Event namens Quiet Rapture. Und was passiert ist, ist, die Menschheit ist schon überall in der Galaxie verteilt. Bloß auf einmal sind einfach Großteil aller Planeten verschwunden. Ja, aber weg. Und damit halt auch der Großteil der menschlichen Population. Und jetzt sind halt noch so ein paar Menschen, die halt in den ganzen Raumstationen waren und sich denken, what the actual fuck, sind halt übrig geblieben und versuchen jetzt irgendwie ums Überleben zu kämpfen. Und Markiplier, unser Hauptprotagonist, ich weiß gar nicht, wie er heißt im Film, das ist aber, glaube ich, nicht so relevant. Doch, Simon?
Simon.
Simon, der sitzt in einem U-Boot und man denkt sich so, hä, was ist es? Und der wird auf eine Expedition geschickt, auf einen Mond, der komplett bedeckt ist von Blut. Also ein Blutozean.
Wirklich Blut?
Es ist.
Sagen die Blut?
Ich weiß nicht, ob also, sie Blut sagen, es ist aber sehr rotes Wasser.
Ja, genau, kannst halt nicht durchgucken. Es ist so dickflüssig, rot, wie ja, Blut.
Es ist,
Blut passt schon.
Es verhält sich auch wie Blut. Also die. Und er ist auch nicht ganz freiwillig bei diesem Projekt dabei, aber er wird jetzt darunter geschickt, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu kreieren. Und dabei kann er. Es ist halt relativ witzig gemacht, weil du hast halt wirklich nur diese Taucherglocke im Grunde, die auch, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt so einen Indie-Film machen würden, würde das genauso aussehen. Du hast so ein billig gebautes Schaltpult mit zwei Hebeln, du kannst dich links und rechts drehen und hoch und runter. Und dann sind da so richtig große Digitalanzeigen mit, es geht vorwärts und es geht Gradanzeige links, rechts, also in welchem
Grad. Also wie das Spiel.
Genau.
Ist auch beim Spiel genau gleich.
Und auf, dann kannst du Fotos machen. Und auf der anderen Seite, den Gang runter, ist ein einziger großer Knopf. Und mit dem, weil man durchs Blut halt nicht durchgucken kann, weil es zu dickflüssig ist, ist eine radioaktive Infrarotkamera. Und damit kann er sich dann so ein schwarz-weißes Bild der Umgebung generieren lassen. Um sozusagen zu gucken, was da unten überhaupt abgeht. So, das ist die Prämisse. Also wir haben unseren Protagonisten, der durch ein Blutmeer fährt und immer theoretisch punktuell nur überhaupt weiß, was um ihn herum passiert. Und das ist halt geil. Ja, das ist eine geile Prämisse, die erzeugt auch direkt Spannung. Man merkt zwar sofort, Markiplier ist kein Schauspieler. Der macht das zum ersten Mal. Der hat zwar Erfahrung vor der Kamera, aber man merkt, also er wird jetzt nicht in den neuen Marvel-Film gecastet werden. Ja?
Sagst du jetzt?
Aber man sieht schon, dass er bei der Sache dabei ist. Und ich würde ihm jetzt mal so sagen, für so eine Art von Budget und Film, so als B-Actor nehme ich ihn. Also, ich habe schon schlechtere Schauspieler gesehen. Ich würde sagen, er ist so ein guter Laiendarsteller, der so gerade frisch von einer. Als hätte er so vorher noch so einen Crashkurs im Schauspiel besucht. Der macht das nicht schlecht. Man merkt halt, die haben halt 3 Millionen und er hat selber geschrieben, selber directed und selber spielt er die Hauptrolle. Das merkt man dem Film auch schon an. Aber der Plot treibt voran. Es ist aber, wie du sagst, der Film dauert 2 Stunden und ich finde, der hat einen kleinen Durchhänger. Also die hätten den 1:30 wäre wahrscheinlich perfekt gewesen. Ich glaube, der ist einfach zu lang gecuttet. Deswegen gibt man ja auch einer Person nicht alle Rollen, sondern, also ich glaube, Cutting hat er nicht selber gemacht. Doch, Editing ist auch bei ihm. Okay. Deswegen sollte man vielleicht noch mal jemanden drüber gucken lassen, der gesagt hat, hey, wollen wir das nicht rausstreichen? Das gibt der ganzen Story jetzt nicht so viel. Denn im Videospiel läuft das halt alles ein bisschen schneller und flüssiger, weil man selber agiert. Und hier, die größte Kommunikation ist, ich glaube, bis auf einmal, dass die Kapsel auftaucht, hast du die ganze Zeit nur ihn, wie er mit einem Lautsprecher spricht.
Mit einem Lautsprecher? Oder
ja,
eher
einen Lautsprecher ist, rein? Er kann einfach reden und da ist so ein Lautsprecher, da kann er halt oben mit der Zentrale kommunizieren oder mit anderen Sachen. Und es ist schon extrem cool. Also diese Kamera, die macht dann auch immer so ein Blinkgeräusch und ist auch die einzige Möglichkeit, Licht wirklich unten zu haben. Also alles sehr, sehr dunkel. Man guckt die ganze Zeit gespannt auf die Kamera. Es gibt so Momente, da klebt er sozusagen diesen Knopf fest und alle 3 Sekunden kommt halt ein neues Bild und irgendwas bewegt sich vermeintlich im Hintergrund und er guckt gerade nicht hin. Die spielen da schon geschickt mit. Man sieht dem Film sofort an, dass der nur 3 Millionen gekostet hat. Aber ich kann dir sagen, die Hälfte des Budgets sind in die letzten 15 Minuten geflossen.
Also der hat auch noch ein Outcome.
Der hat noch, der hat...
Das ist jetzt nicht so einfach nur Jumpscare, Ende.
Nee, der hat... Okay. Der hat noch mal einen richtigen Eclipse-Moment am Ende.
Okay. Ist das so, wo man sich dann denkt, so, ach du Scheiße, das ist aber CGI-mäßig, hast du jetzt da komplett ausgerastet?
Nee, eben nicht. Also ich glaube, die haben das alles mit Maske und in echt gemacht. Das ist schon extrem cool gemacht. Es gibt auch den CGI-Moment, aber dem verzeihe ich den, weil so viel Budget hatten sie einfach nicht. Das passte aber trotzdem ziemlich gut rein.
Ja, wie gesagt, ich bin ja nicht so jemand, der meckert, dass CGI komplett scheiße
ist. Also ich glaube, gerade, ich meine, du kennst ja das Spiel jetzt an sich. Und es ging schon, also ich will nicht alles mit H.P. Lovecraft vergleichen, weil das ist ja mehr
Science. Ja, aber das geht
aber
trotzdem in
der
Richtung.
Es geht ganz stark in die Richtung so, da unten ist was, was unsere Vorstellungskraft übersteigt. Und da spielen die schon extrem gut aus und ich bin nicht schade um das Geld, was ich für den Film ausgegeben habe. Der war im Kino ein bisschen leise eingestellt, deswegen habe ich einige Dialoge nicht verstanden. Ich war aber auch um 22.45 Uhr zu geschwächt, unten zum Kinopersonal zu laufen und habe den Film trotzdem verstanden. Ich weiß nicht, wie es im Spiel ist. Es gibt dann so eine Subplotline, dass man so ein bisschen über ihn und seine da ist vielleicht ein bisschen, da hätten sie ein bisschen von rausschneiden können. Ist hier so obendrauf. Es gibt noch so seine Vergangenheit. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Szenen, die dann halt nicht im Raumschiff spielen, sondern sozusagen dann seine Vergangenheit zeigen. Aber das ist ja, das tut dem Film jetzt nicht weh, das bringt den Film jetzt nicht besonders voran. Wahrscheinlich hätte man da am besten den Cut ansetzen können. Insgesamt aber für ein Erstlingswerk von einem YouTuber, wie gesagt, Raka Raka, großer Fan. Auch Markiplier, großen Respekt davor, dass er das auf die Beine gestellt hat.
Der Unterschied ist, der ist halt auch komplett studio-less, ne? Also.
Ja, das ist komplett independent.
Guck mal hier, wir brauchen nicht mehr Hollywood und sowas.
Vor allem, er hat 3 Millionen und laut aktuellem Stand ist er bei 49 Millionen Grossing, also ein Umsatz. Das ist halt extrem krass. Also das ist tatsächlich disruptiv schon im Horror-Genre. Dass ohne Studio irgendein Typ 3 Millionen gibt und dann so ein Brett dahin legt. Also allein aus Erfolgssicht ist das ein kompletter Mega-Erfolg für ihn.
Richtig. Also das heißt, wird aber nur heißen, dass wenn Markiplier oder nochmal irgendeinen Film produziert möchte, dass der dann Studio-Unterstützung bekommen wird.
Wenn er das denn will. Also ich meine, er wird
natürlich.
Er wird ja, also sein Entwicklungsbuddy, der David Zemanski, der wird sich auch freuen, der wird nämlich auch gute Lizenzkosten wahrscheinlich einfahren. Ich weiß ja, keine Ahnung, wie seine Verträge da sind mit ihm. Aber die werden beide sehr gut daran verdient haben an diesem Film. Für mich zeigt es aber ganz eigen, was wir ja schon seit langem predigen, auch zu den großen Studios. Horror braucht nicht viel Budget, um gut zu sein. Du kannst mit super geringen Budget einen extrem geilen Film machen, den halt viele Leute im Kino sehen und damit auch viel Geld ins Kino spülen. Und das zeigt mir auch nur noch mehr. Hätte der Film das Doppelte gehabt, 6 Millionen, ist ja immer noch ein Witz im Vergleich zur Hollywood-Produktion.
Ja.
Wäre der besser geworden? Wahrscheinlich, er hätte einfach noch eine höhere Qualität bekommen. Das ist das Einzige, was ihm fehlt. Ihm fehlt tatsächlich ein bisschen Budget, um diesen Qualität. Also die hätten an der ein bisschen mehr Editing, von allem ein bisschen mehr wäre noch geiler gewesen. Da hätten sie aber mehr Geld für gebraucht. Aber insgesamt, diese Prämisse Iron Lung auf diesem Videospiel war halt einfach ein absoluter Goldgriff. Und deswegen ist der Film, also er ist wirklich extrem gut.
Man muss aber dazu sagen, dass Horrorfilme in der Regel nicht teuer sind.
Ja, also dass er jetzt keinen Avatar macht. Ich finde es ja so geil, wir trash-talken die ganze Zeit Avatar, der gefühlte 600 Millionen Euro gekostet hat. Und wir sagen, ja, das ist genau wie Teil 2, ne? Kann man sich angucken, aber das war's auch. Und dann kommt so ein im Grunde Billo-Film, wo ein YouTuber sich so ein Metallding nimmt, da ein paar Knöpfe reinschweißt und dann sagt, ja, hier, Iron Lung, zack.
Da ist die Kamera hin. Ja, warte, der hat auch noch relativ viel Blut verwendet. Hat er nicht jetzt irgendwie einen Rekord gebrochen?
Ja, das geht Richtung Climax dann. Deswegen, ich gerade dir, der auch gerade Spaß hat, ich sag mal an independent, kleineren Horrorfilmen und vielleicht sogar noch mit dem Einschlag Richtung H.P. Lovecraft kann ich dir den, wenn der irgendwo auf dem Streamer erscheint oder günstig zum Ausleihen ist, herzlich empfehlen.
Ja, auf jeden Fall. Den habe ich auch schon die ganze Zeit im Visier. Das Problem ist, ich muss dafür ein paar Kilometer fahren. Der läuft halt nur im UCI-Kino. Und dann lief der auch immer um so unchristlichen Zeiten, wo ich mir denke,
bei uns auch, der hat halt in Deutschland einen super kleinen Kino-Release bekommen, weil der Hype jetzt in USA so groß war, dass der selbst hier rüber geschwappt ist, dass er nachträglich einen Kino-Release bekommen hat. Und hier war es dann auch so, okay, 3 Tage, 22.45 Uhr. Und dachte ich mir so, Freitag, nach der Arbeit, am Donnerstag, stimmt, ich bin sau spät, Donnerstag hingegangen.
Du warst super spät,
ja, ich war einfach richtig hart am Arsch am nächsten Tag, aber es hat sich gelohnt. Deswegen, wenn ihr noch Chance habt, den mitzunehmen, guckt den gerne im Kino. Ich glaube, der funktioniert auch gut in einem dunklen Raum am Fernseher. Also ich.
Ja.
Aber.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, der wird. Ich meine, da ist kein Studio hinter. Ich meine, er kann den nach dem Kino-Release releasen, wann er will. Das ist ja sein Vorteil. Ich habe keine Ahnung, wann er rauskommen sollte. Aber ja, coole Sache.
Okay, ich habe noch auch was gesehen, was da irgendwie reinpasst, nur halt mit mehr Budget. Aber ich habe keine Ahnung, wie hoch der Budget war, also lass mich da nicht lügen. Also, das ist, mit etwas Budget habe ich einen tollen Film gesehen, der hieß Cold Storage.
Warte, hast du ich auch Cold gesehen habe.
Hast du auch
gestern geschaut? Abend noch.
Weil bei uns war da die Frage, gehen wir in Cold Storage oder in Dust Bunny? Und ich hatte irgendwie ein bisschen mehr Lust auf Cold Storage.
Dust Bunny? Sagt mir gar nichts.
Dust Bunny,
ja. Bei mir war es, gehe ich in Crime 101 oder in Cold
Storage? Das war der auf dem Fantasy-Film. Das war der auf dem Fantasy-Filmfest, ja, okay. Wo wir nicht reinkamen. Das ist Dust Bunny.
Ja, der läuft bei uns tatsächlich gar nicht. Aber bei euch?
Ja, aber sehr Frechheit. Ja, witzig. Klein Dorfkino, da läuft noch mal ein paar Filmchen.
Ich muss bis nach Köln fahren. Da könnt ihr noch gucken. Ja, aber du weißt ja, meine große Liebe für Liam Neeson, das lasse ich mir nicht entgehen. Da bin ich am Start.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fand den mit.
Ich fand den auch mit. Ich finde zwar, Liam Neeson hat endlich die perfekte Rolle für den Actionfilm bekommen, der seinem Alter gerecht wird.
Ja, aber ich weiß nicht, das ist, also die Prämisse ist stupid, aber die hat mir so viel Spaß gemacht. Also
erzähl doch mal, was ist denn die Prämisse?
Also wir haben ein ach, das ist so dämlich. Was war das? Eine Forschungsstation im All 1980 ist in die Erdatmosphäre reingekommen. Eigentlich ist alles verbrannt, außer ein paar. Und Besonderheit ist, in Australien ist halt jetzt ein Stück davon gelandet und da ist ein Pilz drin und der Pilz infiziert Leute und dieser Pilz möchte sich ausbreiten. Das wissen aber das Militär und irgendwie Sondereinsatzkommando Leute zu verhindern, unter anderem halt dazu. Darunter Liam Neeson. Und dann schließen die halt diesen Pilz weg in ein Cold Storage vom Militär, in so einem Bunkersystem. So, und jetzt vergeht die Zeit und das Militär kam auf die super geile Idee. Ja, wir haben es ja zugemacht. Wir vergeben das einfach an irgendeinen Dude, der da halt so ein Lager, wie heißt das, wie heißt diese Garagenlager rausbastelt.
Storage Wars. Kam mir sofort in den Sinn, diese billige D-Max-Serie, wo die dann immer um diese Lager bieten, wo keiner mehr für zahlt,
ja,
und die leergeräumt werden.
Ja, genau.
Übrigens, eine Nachfrage. Wie fandest du die CGI-Sequenz, wo das Ding umgebaut wird? Erinnerst du dich
noch dran? Furchtbar aus.
Ja, das sah so aus, als wie so ein PS2-Spiel.
Ja.
Das dann... Ich fand fast schon witzig, dass sie sich einfach dafür entschieden haben. Sie einfach sagten, ach, da juckt eh keinen, wie das aussieht, come on.
Ja, wirklich. Und ja, aber dann, ne, das ist ja nicht der Opening ist ja Liam Neeson in Australien. Ey, ohne Scheiß, Hammer-Set. Dass da so wenig passiert, ist ein bisschen schade, aber ich weiß ja auch nicht, wie viel da vorhanden ist. Dieses Australien-Set war mega. Hat mir richtig gut gefallen, auch mit den Leichen, die vor Ort waren.
Alle oben auf dem Dach. Also das hatte schon einen Charme. Das sah schon cool aus.
Aber der Film, also dieser ganze Film gibt dich schon die ganze Zeit nicht, dass da irgendwie so was Großes ist, sondern du bist ja eher so ein Gag-Horror, so ein Gag-Fun-Horror. Das war nie irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass da jetzt viel auf dem Spiel bei ist. Und da ist ja theoretisch viel. Da ist ja die ganze Erde von abhängig, dass da nichts passiert.
Genau. Also was sie ja gefunden haben, ist ja so ein Pilz. Und der Pilz ist anscheinend sehr aggressiv und sehr anpassbar.
Genau. Und
der ist so ein bisschen so ein erweitertes Zombie-Virus. Ich habe so wie so eine cartoonartige Last of
Us-Variante,
hätte ich jetzt so gedacht. So eine Mischung aus Left 4 Dead und Last of Us.
Genau, aber mit motorisch fähigeren Zombies. Also, konnte ja noch reden, der konnte ja noch Waffen verwenden. Aber was ich am geilsten fand, war, als sie da so ein bisschen am Tomb Raiden waren, unsere zwei Protagonisten. Die finden ja dann irgendwann diesen eigentlich versiegelten Raum. alles daran hat mir super Spaß gemacht. So, im Endeffekt war es halt nur zwei Gänge, die gefunden haben. Oha, krass. Aber ich hatte trotzdem extrem Spaß dran. Sowas finde ich toll. Sowas macht mir.
Das Witzige ist, ich dachte im ersten Moment so, boah, ist das Story-Driven einfach nur dahingeschrieben, damit es weitergeht. Ja, sind halt wirklich ja doch, das so, ist aber wohl. So, ja, lass weitergehen, ja, lass weitergehen. Und jeder normale Mensch denkt sich so, nope, mm-mm. Also ganz sicher.
100 Meter nicht. Diese Leitung runter. Und ich so,
aber es sind Helle? Halt genau, sie haben halt auch genau zufällig die beiden Leute, die Naomi, die sagt, ja, also ist ja wie ein Date. Also ich habe ja eh nichts zu tun, sonst immer zu Hause alles langweilig. Und der eine Typ, der nur im, ich will jetzt nicht spoilern, aber der aus dummen Gründen im Knast war und eh alles mitmacht.
Ja.
Ja, aber es war schon sehr atmosphärisch. Also ich meine, es ist im Grunde nur eine Bunkeranlage, aber das haben sie schon cool gemacht mit dieser super tiefen Leiter.
Genau, und daneben dümpelt halt Liam Neesons Charakter mit dem Militär auch die ganze Zeit rum. Das Militär hat halt irgendwie so oddly groß gemacht. Also ich weiß nicht, ob ich das unbedingt gebraucht hätte oder ob man das irgendwie so als so ein Reveal gemacht hätte, dass das Militär jetzt ganz viel Aktion macht und man diesen Anfang, den Opening irgendwie in der Mitte gepackt hätte, als Rückblick oder so. Ich habe keine Ahnung, vielleicht wäre es dann noch ein bisschen spannender geworden. Aber da der Film ja, wie gesagt, so einen sehr leichten Ton hat.
Aber hat sie das? Weil die Tonalität fand ich fuchsteufelswild. Also am Anfang dachte ich, Liam Neeson, das wird so ein witzigen. Dann geht der Film los und ist so bitter, brutal ernst, gefühlt, ja, die eine Frau kriegt posttraumatische Belastungsstörung, was da in Australien passiert ist. Hm. Und dann wird's wieder witzig und dann aber irgendwie auch nie so albern, dass man sagt,
es, okay, ist auch nie wirklich witzig. Nee. Das ist immer noch so ein bisschen geerdeter und das ist so absurd.
Der springt halt immer aber so. Er sagt dann halt, im einen Moment will uns irgend so ein schmieriger Biker irgendwelche LCD-Fernseher curved andrehen. Und dann ist er aber auf einmal wieder so bitter ernst und so. Okay.
Ja, also es ist so, als wenn die so richtig Comedy-Splatter hätten, aber dann mit Handbremse fahren, weil diese ganze Gang, diese Biker-Gang, die ist hilarious, könnte die sein.
Ja.
Aber die ist es nie.
Der Doktor.
Also da. Der Doktor, wirklich, der ist so viel Potenzial.
Ja.
Ja, auch ich meine, als zum ersten Mal wir in der Jetztzeit den Pilz aktiv sehen mit der Katze. Das ist auch so drüber. Aber so was hätten die halt viel mehr machen können.
Ja, allein, also wirklich die Charaktere, ihr Ex-Freund, die komische Oma. Also da sind halt so viele, weirde Charaktere. Und ich dachte mir, es geht jetzt wirklich End of the Fucking World mäßig in die Richtung. Aber dann bleibt der halt so ernst. Auch Liam Neeson. Also der Film hat eine ganz komische Tonalität, finde ich. Ich dachte, ich hab jetzt einfach eine gute Zeit und kann so nicht hineinschmunzeln. Habe ich auch teilweise. Aber dafür
ist ich wollte ihn witziger finden, als er ist. Nee, ja. Ich fand ihn auch nicht witzig. Also das war, die sind auch ganz auf harten Granit sind die gestoßen. Ja, ich hätte ihn, glaube ich, auch witziger finden wollen, als er ist.
Vor allem, es wird auch kein Witz wirklich ausgespielt. Also sie sind immer so, also wie du schon sagst, mit angezogener Handbremse, sind so, jetzt könnte der Witz kommen und dann Handbremse gezogen. Nee, das ist nicht witzig.
Nee, noch langsam. Nicht so schnell, wir wollen ja nicht witzig sein. Wir sind ja noch ein Horrorfilm, wir müssen ja gruselig sein. Da denkst du einfach, ach Mann, Leute. Ja. Ja, es ist ein komplett okayer Film, aber mehr kann man eigentlich auch dazu nicht sagen. Das ist so ein richtiger.
Ist in Ordnung.
On-Demand-Film, so ein VOD-Film. Mich hätte es nicht gewundert, würde so ein Film direkt auf Netflix oder so.
Das hätte wirklich ein Netflix-Film sein können. Ich glaube, 77%, 76%, ich glaube, die Leute sagen auch so, ja, kann man gucken. Also ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, ne?
Ne. Ja, auch weil wir halt die Fratze hier aus Netflix kennen, ne? Den Joe Carey, der Stranger Things Darsteller. Ja, der Protagonist halt. nehmen.
Also hier schreibt jemand, it was so funny, I was laughing out loud and then it just had the perfect amount of creepiness and gore too. Love it. Bei den letzten beiden Sachen gebe ich dem recht, bei dem Lachen.
Ja, ja. Aber also der Gore ist schon gut. Einfach.
Der Gore ist schon gut.
Der ist schon, ja. Ich meine, es ist auch witzig, wenn Leute platzen.
Auch die Creepiness. Also er hat ein paar gute Jumpscares, die mich teilweise, einer hat mich gut bekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau welche, aber ich habe mich einmal tatsächlich erschreckt. Aber es war auch diese klassische laute Musik.
Weißt du, was mich bekommen hat? Mich hat extrem bekommen, diese, als sie da unten in die Tuben sind und dann leuchtet, fängt das Licht an zu leuchten. Aber das leuchtet schon die ganze Zeit und dann sind die vor dem Raum und dann machst du einfach
Ja, ich glaube, das war es bei mir auch. Das war so halt komplett random. Also man konnte sich halt nicht drauf vorbereiten, aber das wird zum ersten Mal dann so laut. Ja. Naja. Cold Storage. Ja.
Wir haben ganz viele kleine Horrorfilme besprochen heute.
Ja, ich habe einen letzten Film, den ich mal mitgebracht habe, zum Abschluss. Ja. Ich habe jetzt HBO Max.
Yes.
Und ich dachte mir, dann nutze ich doch mal die Chance. Ich bin ja eh so ein Biopic-Experte. Ich mag ja auch Politik. Ich gucke mir einfach den Oscar, ich weiß gar nicht, ob er die Auszeichnung gewonnen hat. Aber auf jeden Fall nominiert. The Apprentice habe ich mir angeguckt.
Ach, der Trump-Film.
Der Donald-Trump-Film. Ich denke mir, wir haben ja noch 3 gute Jahre mit dem Mann vor uns. Und ich kenne ja ein bisschen was von Donald Trump. Ich meine, das ist ein Biopic. Ob es so genau gewesen ist, sei mal dahingestellt. Aber so ein bisschen in die Welt von Donald Trump bin ich abgetaucht. Der Film ist ja von Ali Abbasi inszeniert und es zeigt einen Donald Trump in seinen, also nicht mehr als er ganz jung ist, aber er ist halt noch nicht so ein alter Sack wie jetzt, sondern er lernt halt seine erste Frau kennen, er baut sein erstes großes Projekt, den Trump Tower in New York, und man merkt so, wie er im Leben anfängt klarzukommen, und es wird ja den Vergleich gezogen mit dem Rechtsanwalt Roy Cohn, der für viele ja so als der Lehrmeister für Donald Trump gilt und der ihm dann auch seine drei berühmten Regeln weitergibt. Ja. Die sind, glaube ich, ich muss selber gerade nachgucken. Die sind Attacke, Attacke, Attacke.
Ja. Okay. Attacke mit Kacke. Also, das ist auch momentan sein Trend, ne?
Oh Gott. Attacke mit Kacke, ja. Also, der hat,
das macht er momentan im Weißen Haus.
der hat halt Attack, 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 admit nothing, deny everything and always claim victory, never admit defeat. Das sind die 3 Regeln. Und man kann.
Seine letzte Regel sieht man auf jeden Fall.
Ja, also man kann schon sehr gut sehen. Was mich daran interessiert, ist halt einfach, dass man halt nicht mehr mit dem also man fragt sich ja in vielen Momenten, so, wenn man sich so Donald Trump, kann man, also man könnte eine ganze Satire-Serie ein ganzes Jahr, also so die Heute-Show oder Jan Böhmermann, die könnten wahrscheinlich nur über Donald Trump reden. Das ganze Jahr durch.
Jo.
Und man fragt sich aber immer, meint der das ernst? Ist das einfach nur ein Arschloch? Und ich glaube einfach, man hat, was der Film auch ziemlich gut zeigt, ist, die Regeln funktionieren einfach für ihn sehr, sehr gut. Und das Problem ist, die anderen, was der Film auch sehr gut zeigt, die wissen einfach nicht, wie man mit so einer Art Mensch umgeht, der halt auf einmal keine Moral mehr kennt und auch keine Fakten. Also ein Mensch, der komplett unmoralisch und ohne Fakten argumentiert. Wie man auf den reagieren soll. Und ich glaube, da sind alle überfordert. Und ich meine, sein Erfolg gibt ihm ja bis zumindest jetzt recht. Er hat ja so viel Scheiße am Stecken und trotzdem ist er im höchsten Amt der Welt. Man muss sich ja mal vorstellen, irgendein Real Estate Investor, der mal in Fernsehsendung war, ist jetzt begleitet das höchste Amt der Welt. Und dass er auch
bekommt sich. Kommt der Film zu einer Conclusion? Oder lässt der, sagt, macht der einfach ein Ende und sagt dann so halt, ja, weil Trumps Geschichte ja theoretisch noch nicht zu Ende erzählt ist. Und ich glaube, dieser Film endet ja auch nicht, endet der mit der Präsidentschaft von Trump? Nee,
gar nicht.
Also der viel, Film, viel weiter davor. Da geht ja mehr um den genau, Strongs-Charakter und Trump.
Genau, es ist im Grunde eine Umkehr in dem Film von Roy Cohn, der Staatsanwalt, nicht der Staatsanwalt, der Anwalt, der ihm sozusagen als Schüler aufnimmt und über die Zeit ändert sich das halt und der Roy Cohn gerät immer mehr ins Hinterlicht und der Schüler ist zum Meister geworden im Grunde. Und ich kann jetzt mal ganz kleinen Spoiler machen, ist aber irrelevant für den Film, weil ihr den Film auf jeden Fall euch mal angucken solltet.
Der Film, wir wissen endet, ja noch, dass Trump noch lebt.
Der Film endet halt mit seinem berühmten Buch The Art of the Deal. Und da formuliert er halt diese drei Regeln, die aber jeder sagt, die kommen eigentlich von ihm. Und er sagt natürlich, nee, sind meine Regeln. Ah. Damit endet der Film, das ist irgendwann, keine 80er, 90er Jahre, also weit, weit bevor er in die Politik geht. Und ja, also der Film zeigt einem zumindest auf, wie die Art ist, wie Trump denkt. Ich glaube, das ist das Initiale, was der Film einem zeigen möchte. Dass wir halt hier nicht mit einem Menschen reden, der nach normalen Normen der Gesellschaft agiert, sondern genau dagegen. Und okay. Deswegen, ja, der Film gibt eigentlich einem immer ein eigenes Bild davon, wie man vielleicht Trump sehen kann. Ist er ein Vollidiot? Ja. Ist er ein schlechter Politiker? Ja. Hat er immer nur das eigene Interesse im Blick? Auch ja. Er ist halt ein super krasser Opportunist und deswegen wahrscheinlich auch so ein guter Politiker, weil der dir alles versprechen würde, nur dafür, dass er das bekommt, was er haben möchte.
Also er geht ja nicht auf die Kandidatur und so ein, dann kann ja nicht.
Genau, aber man kann sich allein an dem Film und an die Regeln und wie er sich verhält schon relativ gut ableiten, wieso er auch so gut einen Wahlkampf geführt hat.
Ja, ich meine, aber
und Massenmittel
findet der Film dafür eine Antwort, warum konnte er so viele Leute hinter sich vereinen, dass man ihn wählt und vielleicht sogar noch ein zweites Mal? Also das zweite Mal ist ja komplett unverständlich, aber
auch weil er immer nach seinen Regeln handelt. Also der Film zeigt vor allem auch immer, dass sein ganzes Image und alles, was er macht, halt immer Risse hat. Also man sieht halt immer, der Mann ist, in Wirklichkeit ist das halt eigentlich so eine luftleere Tüte, die gar nichts beizutragen hat, aber weil er sich halt so gut verkauft und die alles so nicht plausibel, aber mit so einer Überzeugung rüberbringt, glaubt man denen. Und man merkt halt auch, es gibt dann immer dieses, also Donald Trump ist einer, glaube ich, mit seiner komischen Trump Association, der noch nie so häufig bankrott gegangen ist. Also der hat so häufig schon Insolvenz anmelden müssen. Aber er hat es ja immer wieder rausgeschafft. Er ist ja immer wieder nach vorne gekommen. Und hier geht es dann auch darum, dass er schon wieder sein nächstes Haus plant, bevor sein erstes überhaupt fertig ist und die Geldgeber schon hinter ihm stehen und sagen, ja, wir haben jetzt seit 3 Monaten kein Geld bekommen, wann kriegen wir dann das Geld? Und er sagt dann, ja, wir sind super stabil finanziell und das Geld sollte schon längst bei euch sein und das war bestimmt wieder ein Fehler der Buchhaltung. Und genau das, also diese Risse sind die ganze Zeit sichtbar, dass es natürlich genug Kritiker gibt und genug Leute sehen, was er für einen Scheiß abzieht. Er ist aber einfach immer mit so einer Überzeugung den anderen rüberbringt, dass die halt fest an ihm glauben und in ihm den Heilsbringer sehen. Egal, ob es jetzt in Sachen Business ist, egal, ob es in Sachen Politik später sein wird oder auch in seiner Beziehung so sein wird.
Er gaslightet sich, um alle anderen zu gaslighten. Cooler Kerl.
Ja, so könnte es man sagen.
Der ist 82. Ganz so lange müssen wir mit denen auch nicht mehr. 82? Glaube ich wohl. Ganz so lange mit denen auf der Welt sein müssen wir auch nicht mehr. Dann wird er 120 und denkst du, was zur Hölle?
Ja, es gibt deswegen finde ich es auch immer so ekelhaft, dieses positive Selbstaffirmation, Dieses, wo du dich vor den Spiegel stellst und sagst, du bist der Beste, du kannst alles bringen, wenn du jetzt den Deal abschließt, ja, du kriegst jeden Deal, du willst, finde ich immer so, ich weiß nicht. Also das
ich meine, American Psycho ist ja ein Musterbeispiel und wie die Generation TikTok Szenen übernimmt und denkt so, ja, das ist erstrebenswert. Sind die denn cool, alle deppert im Kopf?
Weil in American Psycho ja auch irgendwann diese Erkenntnis kommt, dass er eigentlich auffliegen möchte und er kann es einfach nicht. Weil er so in diesem Hamsterrad gefangen ist und alle zu ihm aufsehen und er der krasse Businessman ist, dass keiner sieht, was eigentlich abgeht.
Ja, wie häufig ich schon irgendwelche Adaptionen gesehen habe von dieser, wie heißt das, Kartengeschichte. Ich meine, kennst ja die Szene mit,
ja, wo die alle Karten im Grunde gleich aussehen, weiß, mit schwarzer
Schrift drauf. Aber Elfenbeinschweiß mit Imprint und du denkst dir so, Alter, ist das alles scheiße. Und die Leute, die gehen da so drauf ab, ist doch peinlich, hochziehen.
Naja. Ja, aber ich glaube, das ist auch.
Aber ein guter Film.
Es ist. Jason, Film Psycho. Ja, es ist. Also, das ist halt auch. Also, ganz viel hat das zu tun mit auch Kapitalismus einfach. Weil das ist ja erstrebenswert, wie hoch du in der Nahrungskette bist und dann eine Mittelschicht sagt, ja, da, also es ist ja immer dieses, die da unten sind scheiße, da kann man gut drauf rumkloppen, weil es ist ja nur erstrebenswert, nach oben zu kommen. Und deswegen sind dann Leute, die erfolgreich sind, hat man mehr Respekt und glaubt man mehr als Leuten, die halt unten sind. Und das zeigt der Film halt auch ziemlich gut.
Ja.
Dass
spannender Film.
Die Ärmsten der Ärmsten halt immer so weggeschoben werden und alle gucken nur auf den, der Erfolg hat. Und deswegen, wenn du immer Erfolg hast und keine Fehler, laut seiner Regel, dann ist es auch immer sehr erfolgreich. Ne? Ist ja easy. Always claim selbst victory, never admit defeat. Wenn du nie verlierst, kannst du nur gewinnen. Ist so einfach.
Ja.
Ach Gott. Einfache Grundsätze.
Muss das ein scheiß Leben sein, hat der halt.
Aber ich glaube, dass. Also es wird im Film fast schon wie so eine Psychose dargestellt, dass er irgendwann in eine Rolle schlüpft. Das Witzige ist, am Anfang wird er ja ganz anders. Am Anfang wird er dargestellt wie so ein unbedachter, ungeschickter, junger Investor. Der hat natürlich seinen Vater, der kommt aus einem guten Haus, der ist hier nicht. Es gibt ja den berühmten Spruch, my father gave me a small loan of $1 million. Ne? Also seiner Familie ging es damals schon nicht schlecht. Der kommt aus sehr, sehr gutem Hause. Aber er ist halt sehr ungeschickt und dass er dann diese ganzen Prinzipien erst von dem Anwalt Roy Cohens lernt und dann wie so eine Art Kunstfigur erschafft, die er immer, immer und immer und immer spielt. Und ich glaube, der ist da mittlerweile so tief drin, dass er auch da nicht mehr so rauskommt. Ich habe mal ein Interview gelesen mit der Kamala Harris, die ja verloren hat gegen ihn. Und die sagte, ja, der Donald Trump, wenn man so 1:1 unter sich ist, ist das eigentlich ein ganz netter Typ. Was halt komisch ist, weil der prügelt ja nur auf die ein, in der öffentlichen Veranstaltung. Aber anscheinend scheint er ein ganz normaler Typ zu sein. Aber ich glaube, im Äußeren hat er mittlerweile so eine Kunstfigur angenommen, dass er da auch gar nicht mehr rauskommt. Was ich natürlich, das ist jetzt keine Entschuldigung dafür, dass er ein Arschloch ist. Aber ja. Deswegen, super interessanter Film, wer sich ein bisschen mit Politik auseinandersetzen möchte oder so mal ein bisschen über Donald Trumps Jugend oder jünger Jugend. Als er noch der nicht aussieht wie eine Orange. Ich glaube, das wird auch einmal ganz kurz angesprochen, warum er denn so orange aussieht. Er sagt, glaube ich, im Film, es sind die Medikamente. Es gibt, glaube ich, mehrere Gerüchte. Es ist nicht nur der Selbstbräuner. Es ist, glaube ich, Selbstbräuner, Medikamente und irgendwie eine Nierenunterfunktion oder irgendwas. Ich glaube, es ist eine Mischung aus mehreren Sachen. Aber ja, wer wissen will, wie Donald Trump nicht, als er noch nicht orange war, ausgesehen hat, der kann sich gerne mal The Apprentice angucken. Auch weil die Besetzung mit Sebastian Stan und Jeremy Strong extrem gut ist. Die machen das extrem gut. Also die haben diese, vor allem dieses Lippen nach vorne machen, dieses wie so Duckface, was er immer häufig macht. Das macht der Sebastian Stan so gut. Ich nehme den das so ab, dass er halt der junge Donald Trump ist. Die haben das echt gut gemacht. Deswegen hat er ja auch eine Nominierung als für einen Oscar bekommen.
Okay. Ja, cool.
Und sogar.
Also, ich muss ehrlich sagen, das ist kein Film, den ich mir jetzt sofort anschauen werde, weil.
Ist auch kein Feelgood-Film.
Ich sehe den Lappen schon häufig genug in normalen Medien gebraucht. Da bräuchte ich jetzt nicht noch 2 Stunden lang einen Film über den anschauen.
Kannst uns dann ja über den Melania-Film berichten.
Den gibt's auf Arte, aber ich weiß, den gucke ich auch nicht. Kann ich meine, während bei den The Apprentice, da ist halt immerhin jemand hinter, der einen Film macht. Der weiß, wie man einen Film macht. Und
ist das auch directed by Alania, edited by Alania und
Melania, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach Gott. Ich verstehe auch nicht, warum die Film braucht. Das ist wirklich eine der langweiligsten
Personen, die es gibt. Ich habe es schon falsch ausgesprochen.
Ja. Das ist eine der langweiligsten Personen, die es gibt. Also. Obwohl, man muss sagen, ich finde, was die auf jeden Fall bringt, ist Potenzial für einen Horrorfilm. Diese. Es gibt ja bei South Park diese Folge, wo sie im Hintergrund steht mit ihrem großen Hut da. Er steht da wieder in der Ecke. Das ist sehr gut. Aber sonst ist ja nichts für nichts bekannt. Die ist dafür bekannt.
Ja, eigentlich müsste ich den mir mal angucken, weil der ist ja das ist die teuerste Dokumentation aller Zeiten.
Ach Gott, du Scheiße. Ja, okay.
Oh Gott. Amazon ja gemacht und der hat 40 Millionen Dollar gekostet. Allein, glaube ich, nur ist für die Rechte.
Diese ganzen Tech-Milliardäre sind so peinlich. Naja, gut. Vielleicht. Was ist eigentlich mit Dingens jetzt passiert? Mit hier Facebook? Der hatte doch eine Anhörung wieder.
Mit Facebook? Der hatte eine Anhörung? Boah. Die haben alle Anhörungen da drüben.
Ich meine, einfach in Europa wegen irgendwas. Irgendwie hat er Stress bekommen. Warum gibt es eigentlich noch Twitter? Oder X? Da Fragen über Fragen.
Ey, wenn du dir jetzt einen Tesla holst, da ist die Grok AI implementiert. Mit der kannst du dann reden
Hammer.
Und sucht dann für dich die beste Route raus, wie du fahren kannst und wo du demnächst aufladen kannst und so.
Ja, geil. Kann der mir auch Bilder erstellen?
Ich weiß, wo du hinaus möchtest. lass uns hier doch einen Schnitt machen. Sind wir noch mal politisch geändert? 3, ich sag mal, unterschiedlich qualitative Horrorfilme und ein bisschen
was. Und einmal Realhorror.
Sehr gut.
Hast du noch mal ganz schnell?
Ja.
Hast du The Mummy Trailer gesehen?
Was?
The Mummy Trailer für 2026 von Lee Cronin. Ja, ist auch so Lee Cronin.
Nee, den Trailer habe ich noch nicht gesehen. Ich habe
bis. Alter, das sieht nach Spukhorror aus.
Oder doch mit diesem kleinen Kind, ne?
Aber der ist ja böse. Genau, mit dem Kind, wo die Eltern am Anfang einen Anruf kriegen.
Ja, ihr Kind
wurde gefunden. Ihre seit 8 Jahren verschollene Tochter ist wieder gefunden worden. Ja, und sie lebt. Und dann denkt sie nur, was zur Hölle? Und ja, das sieht so böse aus. Danach kommt ziemlich viel einfach nur Spukhaus-Horror, aber ich kann mir vorstellen, dass das ganz geil ist. Ich möchte mich mal überraschen lassen. Das könnte vielleicht was werden.
Also ich bin immer dafür zu haben.
Ja.
Ich weiß
ja, gar nicht. Ist ja von den Evil Dead-Machern, von den Evil Dead-Rise-Machern und The Hole in the Ground, falls du dich noch erinnerst. Das ist dieser Lee Cronin. Ich meine, wie krass musst du sein, wenn du einen Film nach dir benennen kannst? Das ist schon cool. Oder gibst du das einfach durch? Weil könntest du mir so sagen, wer Lee Cronin ist?
Nee.
Nee, oder? Nee, ich auch nicht.
Ja, scheint hat einmal, er ziemlich gute Sachen gemacht.
Ich habe die beiden Horrorfilme, die ich von ihm gesehen habe, fand ich eigentlich ganz okay. Also The Hole in the Ground ist ganz gut. Und Evil Dead Rise mochte ich auch. Naja. Ja. Also mehr dazu, wenn er dann im April rauskommt. The Mummy.
Im April kommt es schon.
Ja. An deinem Geburtstag, glaube ich. Oder. Hast du am Donnerstag dieses Jahr Geburtstag?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe dich nachgeguckt.
Nee. Ein Tag später,
alles klar. Mhm. Sehr gut. Das war ein gutes Geburtstagsgeschenk, dann, wenn er gut wird.
Ja, hoffentlich, wäre doch schön. Dann könnten wir noch darüber sprechen, weil das Warner ja verkauft wird. Deiner Meinung nach, an wen sollte der verkauft werden? Warner Studios.
Meinst du, weil Paramount sich jetzt eingeschaltet hat?
Paramount hat sich eingeschaltet, genau. Und der andere ist ja Netflix. Das große. Also, ich habe Probleme mit beiden irgendwie. Wenn Netflix kauft, habe ich Angst, dass weniger von den eigentlichen Warner-Filmen, die ja momentan ganz coole Kino-Releases sogar raushauen, dass weniger davon zu sehen gibt.
Aber
wenn Paramount das kauft...
Netflix hat ja schon gesagt, die wollen am Kino-Dingens eigentlich nichts ändern.
Okay. Ja, und wenn Paramount das kauft, ist halt so ein großes Studio in den Händen von jemandem, der ganz schön tief im Hintern von Trump sitzt. Ich meine, der Chef dabei ist auch wieder... Gut, die Frage ist, wie viel ändert das?
Naja, aber, am 20. Ja. März soll eine Entscheidung getroffen werden.
20. März? Okay.
Ja, da gibt es irgendwie mit der Behörde für... Mit der Kartellbehörde gibt es dann irgendwas...
Ach du Scheiße. Ja, mal gucken.
Das wird auf jeden Fall spannend.
Ach, die machen das schon. Ja, denke ich auch.
Ich meine, Netflix wollte ja sogar Disney übernehmen.
Ja, echt? So viel Geld haben die?
Ja. Krass. Ich meine, für die ist das ja, man darf ja nicht vergessen, für die ist das auch eine Art Überlebenskampf, ne?
Für Netflix.
Ja, also ich meine, Netflix ist jetzt, die haben das Streaming begründet. Und jetzt müssen sie halt gucken, dass sie Content kriegen. Und aktuell ist dieses selber Content machen oder gute IPs erschaffen, das ist ja schwierig. Deswegen
also ganz einfach. Also Netflix, falls ihr Hilfe braucht, ganz einfach. Wir bestellen einfach einen Haufen von YouTubern, die Spaß am Film machen haben und lass die für 3 Millionen jeweils einen Film machen.
Aber du willst ja. Du willst ja nicht Einzelfilme machen, sondern du willst ja Franchises. Du willst ja, also ich glaube, niemand will eine Iron-Lang Old God Stofftierpuppe haben, sondern du willst ja, ne? Du brauchst ja mehr. Du brauchst ja, ich sehe vor meinem geistigen Auge ein McDonald's Happy Meal. Ich sehe vor meinem geistigen Auge Schreibblöcke und Stifte für die Kinder in der Schule. Ich sehe komische Figuren in den Vitrinen der Gamer. Ja?
Aber K-Pop Demon Hunter hat doch geklappt. Jetzt musst du den Scheiß nur noch
zum melden. Beispiel. Aber das war ja noch nicht mal von denen. Das war Sony, die einfach verkackt haben. Die einfach gefumbled haben.
Ja. Und deswegen, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass der so erfolgreich wäre, wenn der regulär ins Kino gestartet wäre. Nur so eine Vermutung.
Du kaufst halt komplett DC, du kaufst halt mit Disney komplett Star Wars und Mickey Mouse und den ganzen. Deswegen,
ja, mal gucken. Aber er muss ja Geld dann wieder in der Hand nehmen, ne?
Dann ist für so Fintech-Gedöns natürlich jetzt nicht so, Fintech sag ich schon, für so Tech-Sachen ist das jetzt ja nicht das Problem, ne?
Ist das Kartellamt in Amerika eigentlich ein Witz?
Ich meine, also so sehr ist das ja noch gar nicht, also ich weiß gar nicht, wie die Marktshares da aufgucken. Die gucken einfach erstmal nur, ja, wie viel Share entwickelt sich dann, wenn sie das rüberschwappen würde. Und ich glaube, Netflix, die gucken erstens ja auch nur noch auf die USA. Und dann muss man halt gucken, wie da die sind. Ich glaube... Gibt es ja diese Abos. 77% der Nutzer greifen auf Netflix zu. Ja, müsste natürlich. Ich kann ja mal Zahlen vorbereiten und mitbringen. Dann gehe ich richtig deep rein. Fühle ich mich wieder wie in der Uni, weil ich schon mal sowas Ähnliches gemacht habe. Es geht einfach nur um Zahlen, Daten, Fakten für die. Ob der Markt dadurch gefährdet werden könnte. Ich glaube aber weniger.
Ach ja, machen die schon irgendwie.
Also ich bin für Netflix, da muss ich nämlich kein HBO Max Abo mehr haben, sondern dann habe ich beides in einem Abo.
Sonst brauchst du noch ein Paramount Plus Abo.
Netflix hat gesagt, wird nicht teurer. Zwinker. Zumindest für die ersten 2 Jahre. Zwinker.
Ja.
Na gut. Damit danke, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Ich freue mich auch schon darüber, dass ihr bald wieder mit dabei seid in der nächsten Folge. Wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, dann hinterlasst doch eine nette Bewertung auf eurer Bewertungsplattform eurer Wahl. Oder schaut mal vorbei, www.medienkneipe.de. Da findet ihr alle Social-Media-Kanäle und auch alle Folgen im Archiv. Ich wünsche euch eine fantastische Kinowoche und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin, tschüssi.
Ciao.